Hallo und herzlich willkommen zum Metal.de Podcast Metal Minds, The Pit Unplugged. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch wie gewohnt durch diesen Pit. Jede Band hat so ihre Geschichte und manche klingen wie ein Krimi, wo man sich nicht sicher ist, ob der Protagonist am Ende überleben wird, andere eher wie ein fantastisches Märchen. Wir schauen uns heute mal die Geschichte von Friends Don't Lie an, ein Trio aus Frankfurt, das sich im November 2020 mitten in der Pandemie gegründet hat, als Zeitvertreib ohne großen Plan. Keine Live-Auftritte, keine Agentur, kein Label im Rücken, nur drei Jungs, die ihre Instrumente liebten und das Internet. Erste Singles in Eigenregie produziert, irgendwo zwischen Pop, Punk, Emo und dem dringenden Bedürfnis, etwas zu sagen. Und dann, keine drei Jahre später, ein Finale beim Warsteiner Band Contest mit dem allerersten Auftritt ihres Lebens. Kein Warm-up, kein Probelauf, direkt vor Jury und Publikum, direkt gegen gestandene Bands und man mag es kaum glauben, sie gewinnen. Was folgt, liest sich wie ein Schnelldurchlauf durch alles, was man sich als Newcomer erträumt. Rock am Ring, Rock am Park, Lollapalooza, Reeperbahn-Festival, Wacken. Und das alles ohne die üblichen Türöffner. Kein Major-Label, keine große Booking-Agentur, kein Produzent, aber gewonnene Band-Contests. Also müssen sie irgendetwas haben und das lässt sich nicht kaufen. Es ist Energie auf der Bühne, die sich überträgt und Texte, die treffen, weil sie ehrlich sind. Texte über Selbstzweifel, über Angst, über das Gefühl, in einer Welt aufzuwachsen, die sich gerade an mehreren Stellen gleichzeitig zuspitzt. Sechs Jahre nach der Gründung erscheint jetzt am 29. Mai ihr Debütalbum. Es heißt Zenit der Dramaturgie und allein dieser Titel sagt viel darüber aus, wie diese Band die Welt gerade wahrnimmt. Heute rede ich mit Markus Ziech, Sänger und Gitarrist von Friends Don't Lie, über den langen Weg zu diesem Album, über die Frage, was Unabhängigkeit in der Musikbranche wirklich kostet und darüber, warum Musik in unübersichtlichen Zeiten vielleicht wichtiger ist denn je. Markus, willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo, sehr schönes Intro. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir sozusagen zum Zenit der Dramaturgie kommen, lass uns auch in diesem Podcast ganz entspannt den dramaturgischen Bogen schlagen. Ihr habt während der Pandemie angefangen, Musik zu machen. Wie war das damals?
Das war irgendwie ganz heilend für die Seele, muss man sagen. Es war ja wirklich, wie du schon gesagt hast, ein Zeitvertreib. Wir kannten uns vorher schon, wir haben vorher schon in anderen Projekten gespielt. Wir sind zu dritt, Schlagzeug, Bass und eben ich mit Gitarre und Gesang. Das heißt, die Kontakte wurden auch minimiert, die Kontaktanzahl. Aber es war ganz viel online, es war ganz viel so, ach guck mal, wie findest du sowas in die Richtung? Ganz langsam auch, also es ist jetzt überhaupt nicht so ein halbes Jahr irgendwie dabei und dann irgendwie standen schon die ersten fünf Songs, sondern das war so super langsam, dieser ganze Fortschritt. Wir hatten lustigerweise in Mannheim einen Proberaum, den man stundenweise anmieten konnte, wo alles schon fertig aufgebaut war. Eigentlich ein ganz cooles Konzept für die damalige Zeit, wo wir uns halt einfach mal so, ja, einmal im Monat, 3-4 Stunden, ganz entspannt, ohne großes finanzielles Risiko treffen konnten und ein bisschen zusammen musizieren konnten, quatschen konnten, so was halt so eine Band auch ausmacht. Ne? Ich glaube, jede Band wird mir zustimmen, wenn es darum geht, im Proberaum wird wahrscheinlich 80% geredet und Spaß gehabt und 20% wird wahrscheinlich wirklich das Instrument in die Hand genommen. Und dementsprechend war das ganz schön, in dieser doch dann sehr einsamen und tristen Zeit so ein neues Projekt zu haben.
Ja, du hast gerade schön gesagt, also musizieren ist auf jeden Fall was Soziales, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Genau, ihr habt die ersten Singles in Eigenproduktion aufgenommen und nur online geteilt. Was als Zeitvertreib sozusagen begann, endet jetzt sechs Jahre später mit einem Debütalbum. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, ganz komisch irgendwie, weil wenn du das jetzt, das stimmt natürlich, was du sagst, im November sind es sechs Jahre und das ist so, ich denke mir so, das können doch jetzt keine sechs Jahre sein, wir können doch jetzt nicht sechs Jahre gebraucht haben als Band, um ein Album fertig zu bringen, aber man merkt ja wieder, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben natürlich in den letzten Jahren viele EPs rausgebracht und natürlich auch immer wieder Musik rausgebracht, Die ersten 3 Jahre, so wie du es vorhin gesagt hast, bis zum ersten Auftritt war halt das Tempo so langsam und so entspannt und so auf so einem Spaßlevel, dass man das gar nicht so ja, als ernsthafte Band betrachten konnte. Und ab da ging es dann halt eben sehr schnell durch die Contests. Und dann war man auf einmal im Umgekehrten, ja, irgendwie. Man hatte dann nicht mehr dieses, auch wir haben ja für alles ewig viel Zeit, dann ging auf einmal alles so schnell, dass wir dachten, wir finden gar nicht die Zeit dazu, ein ganzes Album aufzunehmen. Anders gesagt, wir haben uns die Zeit einfach nicht dafür genommen, sondern haben halt jeden Moment genutzt, um irgendwie live zu spielen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und deswegen ist es jetzt irgendwie richtig, ja, schön, dass man jetzt irgendwie diesen ersten großen Schritt, den ja doch dann irgendwann jede Band hat, mit einem Album, auch wenn es 6 Jahre gedauert hat, endlich gehen kann. Wir freuen uns ganz, ganz doll, wirklich.
Also ich finde das überhaupt nicht negativ, dass das 6 Jahre gedauert hat. Wenn das jetzt so klang, möchte ich mich dafür entschuldigen.
Nee, gar nicht. Nee, wir finden das ja selbst immer so. Wir sind immer so, wir sitzen so da und sind so, 6 Jahre gibt es uns schon? Aber ja, klar, natürlich vom ersten Moment an, wo wir gesagt haben, wir sind jetzt eine Band und es braucht ja nicht viel, um das zu behaupten. Da trifft man sich zu dritt und sagt, wir sind jetzt eine Band. Und dann ist man eine Band, ja.
Genau, und ihr habt natürlich auch echt viel schon geschafft in dieser Zeit, ne? Also ihr habt, wie du das schon gesagt hast, ihr habt ja auch 2 EPs schon rausgebracht, ihr habt verdammt viel live gespielt. Also ist ja echt nicht zu unterschätzen, was das auch bedeutet an Zeit, was man da investiert.
Ja, es ist ja auch irgendwie, ach keine Ahnung, heutzutage gibt es ja so 1000 Wege, um irgendwie an sein Ziel zu kommen, was auch immer dieses Ziel sein mag. Ja, für uns war es und ist es eigentlich nach wie vor immer noch ganz viel live zu spielen. Ich glaube, das ist für das, was für die meisten Leute Musik auch ausmacht, so Live-Konzerte und sowas. Und ja, also das hat sich einfach immer alles so richtig angefühlt, die Energie da reinzustecken. Ne? Es gibt keinen Masterplan, es gibt so viele Wege.
Okay, machen wir mal weiter. So, ich habe das mir so ein bisschen chronologisch aufgebaut, weil der ein oder andere, der uns zuhört oder die uns zuhört, die kennen euch vielleicht noch nicht so richtig. Und daher würde ich jetzt mal so ein bisschen auf den Warsteiner Band Contest schauen. Ihr habt euch dort beworben, ohne jemals wirklich live gespielt zu haben. Ist das richtig?
Das ist korrekt, ja. Also das war ja, es war alles sehr spontan, so wie bei uns viele Sachen spontan sind. Der Rock am Ring ist ja eh so der Traum, glaube ich, von jedem Musiker, von jeder Musikerin auf lange Sicht. Und zwar klar, dass wir irgendwie mal da spielen wollen. Es ist natürlich auch so unser Heimatfestival. Wir sind da seit über 20 Jahren. Wir sind da, ja, also das war von uns allen das erste Festival. Wir verbinden da ganz viel mit. Wir gehen da auch nach wie vor jedes Jahr immer noch privat hin. Das ist so ein fester Termin im Kalender, wo wir auch keine Auftritte für annehmen, weil wir einfach sagen, das ist so, was wir auch als Band uns miteinander verbindet. Genau, und deswegen dachten wir halt immer, ja, wie schaffen wir es dahin? Und man hat ja über die Jahre auch, als man die Band noch nicht hatte, immer wieder mitbekommen, ach, hier und da gibt es schon immer mal eine Möglichkeit, mit einem Band-Contest vielleicht ein paar Jahre zu überspringen in der klassischen Bandkarriere, um an so einen Slot zu kommen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war Steiner eben Hauptsponsor von dem Festival und hat eben den Contest dann in unserem Falle schon zum zweiten Mal veranstaltet in Folge. Und dann haben wir das gesehen und dann wurde wirklich mit dem Handy ganz kurz vor knapp einfach so ein leicht humoristisches, aber doch mit dem nötigen Ernst ein Video aufgenommen, weil wir kurz vorher unsere erste EP released hatten. Also wir hatten quasi endlich alles, um überhaupt wirklich ernst genommen zu werden, sprich genug Songs, um überhaupt irgendwie aufzutreten. Und dann ging das alles so seinen Weg halt von, ja, Vorauswahl, dass man es da überhaupt reingeschafft hat, über Voting, wie man es halt kennt, online, bis hin zu einem Live-Finale, was wir auch wirklich cool fanden, dass es halt wirklich ein Live-Finale gibt und dass auch wirklich geguckt wird, wie sind die Bands, ja, weil es gehört ja nicht nur die Musik dazu, sondern auch meiner Meinung nach ganz viele andere Sachen. Und dann sind wir da hingefahren und haben das irgendwie gewonnen, was wir immer noch ganz absurd finden, weil allererster Auftritt, man hat ja, die Technik allein schon, man hat sich alles kurz vor knapp noch irgendwie gekauft und dass das alles irgendwie läuft und es lief natürlich gar nichts vor Ort, wie man es dann sich so vorstellt meistens. Ganz viele Fehler im System irgendwie gehabt, weil man es halt nie so richtig erproben konnte. Aber war trotzdem ein ganz, ganz toller Tag, den wir, glaube ich, so nie vergessen werden.
Das ist echt unglaublich. Also unglaublich ist das. Okay. Die Jury, die war ja schon sehr hochkarätig besetzt. Also unter anderem war ja auch Erik Landmann damit dabei in der Jury, der Entdecker von den Beatsteaks, wenn man das so sagen möchte. Und gab es sozusagen, hat das Feedback, was ihr aus dieser Ecke von den Juroren bekommen habt, irgendwas in euch ausgelöst?
Ja, total. Also auch an der Stelle nochmal den allerbesten Dank an Erik, weil ich weiß im Nachhinein, dass er hat uns auch gesagt, er war ja nur eine Person von 4, 5, die da in der Jury saßen, der sich sehr für uns eingesetzt hat. Genau, glaube ich, weil er was gesehen hat, was halt sehr roh war, aber aus dem man halt viel holen konnte. So hat er es uns zumindest damals auch mitgeteilt. Und das Feedback war natürlich total toll, aber wie man es auch aus der Branche kennt, auch oft sehr ehrlich und sehr ja, direkt. Und es hieß auch, ey Jungs, habt ihr schon gut gemacht? Und das war halt einfach nur, es waren nicht mal 4 Wochen zwischen quasi diesem Contest-Live-Finale und dem eigentlichen Auftritt bei Rock am Ring. Ja? Also das muss man ja natürlich auch nochmal überlegen. Man hat irgendwie, man gewinnt einen Contest, das war schon alles mega krass organisiert, da war auch schon Publikum da, aber es ist natürlich ein Unterschied zu einer Festivalproduktion vor, was weiß ich, wie viel tausend Leuten. Und dann wurde uns nur ins Herz gelegt, ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann spielt doch nochmal 1, 2 Auftritte vorher, vielleicht einfach nur, um euch so weiter einzugrooven, dass es jetzt nicht Auftritt Nummer 2 über Rock am Ring ist, dann hatten wir noch 2 Auftritte uns irgendwie reingebaut, um ein bisschen ja, Selbstbewusstsein, ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und dann, ja, aber man nimmt natürlich diesen Selbstbewusstseinsschub nimmt man natürlich mit, weil am Ende bedeutet das ja schon was, wenn so jemand dich auswählt.
Und sozusagen dieser Selbstbewusstseinsschub hat er dann auch dazu geführt, dass ihr euch direkt für den nächsten Bandcontest beworben habt?
Das lief lustigerweise so ein bisschen parallel zueinander. Da gab es dann auch über die Monate hinweg noch so ein paar Verstrickungen, also auf gar nicht im negativen Sinne, sondern weit im positiven Sinne, wo sich dann ja Leute, die die Bandcontests veranstaltet haben, so über den Weg gelaufen sind und meinten, hey, ja, wir haben doch hier Friends on Lie irgendwie am Start. Da meinten die, ja, wir auch. Um das zu vollenden, worauf du gerade angespielt hast, genau, wir hatten noch einen zweiten Bandcontest gleichzeitig, der Let the Players Play hieß. Auch da gab es ein Live-Finale. Das war nämlich lustigerweise einer von diesen 2 anderen Auftritten, die wir noch hatten. Und auch das, dieses Finale konnten wir für uns entscheiden, woraufhin es dann einen Auftritt beim Reload-Festival zu gewinnen gab, was allerdings im selben Jahr im August war, was halt noch ein paar Monate hin war. Deswegen hatte man da ein bisschen mehr Bedenkzeit. Aber es war quasi sozusagen Live-Probe für Rock am Ring, weil wir haben genau dasselbe Set dort im Finale gespielt und Contest zugleich. Klingt jetzt sehr absurd im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt.
Naja, ein fantastisches Märchen, würde ich sagen.
Ja, echt so, ja.
Genau, und aber gerade der Let the Players Play, das ist ja auch ein riesengroßer Bandwettbewerb. Also da waren ja knapp unter 3000 Bewerber für diesen Wettbewerb. Also das muss man ja erstmal, also das muss man sich ja auch vorstellen, da so als junge Band, die sozusagen gerade noch so just for fun Musik gemacht hat, da so reinzurutschen.
Ja, ich glaube, das kann man im Nachgang auch nicht mehr so, ja, gar nicht mehr so richtig, oder sich verarbeitet hat man das, glaube ich, nie. Man weiß es einfach nur sehr zu schätzen, dass einem so viel Vertrauen entgegengebracht wurde und auch die erste richtige Musik, die man rausgebracht hat, schon so viel ja, Zuspruch erfahren hat. Das war schon wirklich sehr, sehr toll.
Nun ist das ja so, also ich stehe Bandcontests tatsächlich sehr kritisch gegenüber, denn meistens ist es ja eher so ein PR-Instrument von den Veranstaltenden, ne? Und daher die Frage, was bleibt denn nun eigentlich wirklich? Also hat euch das weitergebracht? Wurde euch da eine Tür geöffnet oder musstet ihr euch auch die Tür selbst öffnen und aufhalten?
Nee, also ich sehe es eigentlich auch wie du, ne? Wir stehen dem Ganzen auch sehr kritisch gegenüber und gucken schon auch immer, wie du richtig sagst, wird es jetzt irgendwie benutzt, um irgendeine Marke zu bewerben, ja? Oder geht es wirklich um Support und Nachhaltigkeit von Musik an sich oder der Szene an sich. Und ich bin da auch immer ganz ehrlich, muss da auch nichts schönreden. Und gerade im Falle vom Warsteiner Band Contest ist es einfach ein Fakt gewesen, dass wir einfach bedingungslos die ganze Zeit unterstützt wurden, was wir selbst so nie gedacht hätten. Also sei es nun, wie mit uns am Wochenende umgegangen wurde vor Rock am Ring. Es war jetzt nicht so, wir waren dort und dann, okay, spielt mal und tschüss, haut wieder ab, sondern wir hatten super viele Medientermine, durften super viele Leute kennenlernen, das wurde alles organisiert für uns. Und wir sind nach wie vor immer noch, wir sind immer noch zusammen am Arbeiten. Wir werden unterstützt, sei es nun mal finanziell oder wie auch in anderen Richtungen irgendwie, hey, wir könnten uns vorstellen, dass wir da eine coole Kooperation machen könnten. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, konnte man ein Akustikkonzert von uns gewinnen oder ein Wohnzimmerkonzert. Also es ist ongoing, ne? Es ist jetzt nicht so, Konzert vorbei, danke, tschüssi. Sondern es ist so, dass wir uns ganz von uns aus intrinsisch heraus gerne mit den Leuten, die das uns ermöglicht haben, umgeben und gerne mit denen zusammenarbeiten.
Und wenn du jetzt, also du hattest es vor uns so, also es sind ja sozusagen 2 Wettbewerbe gewesen, wo ihr ins Finale gekommen seid, die ihr gewonnen habt, die wirklich auch mit Live-Spielen verbunden waren. Und du hattest vorhin im Vorgespräch so ganz knapp getroppt, wir haben auch noch an einem 3. Contest teilgenommen. Der war aber anders. Also ihr habt den, glaube ich, auch gewonnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber der lief anders. Wie war das?
Genau, der war halt einfach, also da konnte man auch Slot bei Rocco der Schlacko gewinnen. Und das ist halt einfach so, wie viele Contests auch trotzdem heute noch funktionieren. Das ist halt in Anführungszeichen nur ein Online-Voting, ja. Das ist jetzt, lasse ich jetzt jedem selbst irgendwie da zu urteilen, wie sinnvoll das ist, wenn es halt am Ende nur um die meisten Likes geht. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht der beste Weg, irgendwie nur noch auf Likes und Zahlen zu gucken, sondern dass da irgendwie die Musik und die Kunst auch wirklich dahinter steht. Also ich finde es einfach toll, wenn einfach heute Leute immer sich noch das auf die Fahne schreiben, zu sagen, hey, wir wollen Live-Musik unterstützen, wir wollen die Szene unterstützen, wir wollen junge Bands unterstützen und denen irgendwie eine neue Reichweite verschaffen, indem wir halt Live-Konzerte organisieren und diese Live-Konzerte im besten Falle filmen, euch zur Verfügung stellen. All das war halt zum Beispiel jetzt beim Beistand der Bandcontest, wenn ich jetzt mal das als Beispiel wieder aufnehme, halt der Fall. Ne? Du konntest danach das online dir angucken, das war alles super cool produziert und so. Und allein das ist ja schon für eine Band, die den ersten Auftritt oder wenn es da jetzt nur ein Jahr ist, dabei ist, mega viel wert, dass du ein Live-Video von dir hast. Ja, hast du ja sonst nie. Wer geht irgendwie auf einen Auftritt heutzutage und sagt, ich habe noch Videografen dabei und der schneidet mir gleich noch das ganze Set zusammen. Ja, es halt einfach kostet alles viel Geld.
Ja, ich glaube, du sprichst so einen ganz wichtigen Punkt an, an den viele oder mit dem viele junge Bands kämpfen, nämlich, dass sie sich am Anfang quasi selbst aufbauen müssen, also in Anführungszeichen, ne? Man muss sich irgendwie so eine Fanbase erspielen, man muss sich Sichtbarkeit erspielen. Und so wie du das beschreibst, haben ja die Benefits gerade von dem Warsteiner Band Contest haben ja schon dazu beigetragen, dass da auf jeden Fall eine Sichtbarkeit erhöht wurde.
Unfassbar, ja. Also das wird uns auch jetzt erst so richtig bewusst, weil wir ganz oft mitbekommen, dass Leute, die ja in der Musikindustrie was zu sagen haben oder die schon lange unterwegs sind, uns dann doch damit abgespeichert haben. Das kann ja erstmal positiv und negativ sein, ne? Ich meine, diesen Ruf von der Contest-Gewinner-Band, der ist ja nicht nur positiv, der ist ja auch negativ behaftet. Aber ich habe schon das Gefühl, jetzt, wo wir dann doch schon irgendwie 3 Jahre fast live unterwegs sind und wir vielleicht auch langsam bewiesen haben, hey, so ein bisschen nach dem Motto, wir sind gekommen, um zu bleiben und nicht nur irgendwie, hey, wir haben mal kurz ein bisschen was gemacht und jetzt sind wir wieder weg von der Bildfläche, dass die Leute das auch so positiv für sich selbst verknüpft haben, ja, diese große Aufmerksamkeit, die uns am Anfang zuteil kam. Bin mir auch genauso sicher, dass am Anfang ganz viele Leute gesagt haben, ja, die, mal abwarten. So, und verstehe ich auch voll, finde ich auch komplett fair, ne? Also.
Absolut. Bevor wir sozusagen, da habe ich direkt noch so eine Community-Frage im Kopf, die stelle ich aber hinten an, denn sozusagen, ich würde gerne erst mal so mit Blick auf das Album noch fragen, ob euch der Kontakt zu diesen Szene-Veteranen irgendwie einen Einfluss auf die Produktion von Zenit der Dramaturgie gegeben hat, also.
Ich würde jetzt mal sagen, nein. Ich würde aber auch dazu behaupten, dass, wenn man jetzt mal überlegt, dass da jetzt 3 Jahre dazwischen liegen, dass in der Zeit natürlich auch ganz viel passiert ist und auch ganz viel abgeebbt ist. Ja? Also wie du hast schon richtig gesagt, das liest sich schon wie ein Märchen und es ist es sicherlich auch gewesen, aber wir reden halt auch von vor 3 Jahren und dieser anfängliche Schwung, der hat ja nicht, oder diese Kurve, die ist ja nicht so stetig geblieben, sondern die ist natürlich wieder abgeflacht, ja, und dann wurde man so auf die eigenen Füße gestellt. Wir sagen für uns immer, wir hatten unfassbares Glück, wenn wir jetzt mal bildlich sprechen von, du bist bei Stufe 0 und Stufe 100 ist, du verkaufst Arenen in Deutschland aus, dann haben wir vielleicht die ersten 20 Stufen durften wir überspringen, ja, und das ist schon ein riesiges Glück, weil das sind sicherlich ganz oft die vielleicht schwierigsten Stufen, und ab da mussten wir so ein bisschen selbst jede einzelne Treppe für sich gehen. Und genau deswegen, ja, es hat bestimmt das Album hier und da ein bisschen an sich beeinflusst, in dem Sinne, wie wir an Sachen herangehen mittlerweile. Aber es hat jetzt nicht inhaltlich oder musikalisch irgendwas verändert. Ich meine, das beste Beispiel ist ja, das kann man vielleicht auch nur sagen für die Leute, die uns nicht kennen, der Contest und die erste EP und das alles, was bei Rock am Ring passiert, das war alles englischsprachige Musik. Also es war komplett auf Englisch. Und während wir bei Rock am Ring gespielt haben, wussten wir schon, unsere nächste EP wird deutsch und die war schon eigentlich fast fertig. Allein das zeigt ja schon den Switch, den es gegeben hat. Und da haben auch ganz viele Leute gesagt, eigentlich jetzt rein aus der Business-Sicht wäre es jetzt richtig dumm, wenn ihr jetzt euren Stil und der musikalische Stil hat sich vielleicht nicht verändert, aber es ist für viele Leute immens wichtig, ob jemand Englisch oder Deutsch singt. Ja. Und allein, dass wir das schon gemacht haben, da haben schon viele gesagt, Jungs, ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber da haben wir auch gesagt, komm, wir wollen das jetzt so, wir fühlen das, wir ziehen das jetzt so durch.
Das ist, absolut, also ich hab schon mit so vielen Bands gesprochen und die dann immer mal wieder so erzählen, ja, und dann kommt irgendjemand und der sagt, du musst das so und so machen und du hast da überhaupt keinen Bock drauf, das so und so zu machen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses bei sich bleiben, dieses, man könnte sagen, authentisch bleiben, dass das was ganz Wichtiges ist, damit man auch selbst nicht kaputt geht, oder?
Ja, voll. Also dafür war es dann doch, vielleicht ist das, kommt uns das da wieder zugute, dass es doch dann immer nur dieses Spaßprojekt in Anführungszeichen war und das ja nie so gegründet wurde, um zu sagen, ey, wir machen das jetzt richtig groß. Du hast ja eingangs auch schon gesagt, dieser DIY-Spirit, der ist ja bei uns nie verloren gegangen. Wir haben jetzt, und da sind wir auch super froh drum, seit diesem Jahr ein Label und ein Booking, ja, aber kein Major-Label. Und wir haben die 2 Jahre nach Rock am Ring, die 2,5 Jahre nach Rock am Ring alles genauso weitergemacht wie vorher auch. Klar kam man hier und da eine Anfrage, aber wir haben kein Management, kein Label und man würde ja denken, danach würde jeder kommen und sagen, hier komm direkt zu uns ins Label und mach mal das und hier und so. Und dementsprechend kennen wir es gar nicht anders. Ich kenne es gar nicht anders, als selbst zu entscheiden mit meinen Jungs, wie wir die nächste Platte gestalten.
Mhm. DIY, das klingt natürlich, oder das wird, finde ich, in der Musikszene, in der Musikbranche immer gerne so romantisiert. Natürlich ist Eigenregie Freiheit und Stärke, also das sehe ich schon auch so. Aber eigentlich bringt das ja auch sehr viel Last mit sich. Was würdest du denn sagen, was bedeutet DIY für euch konkret?
Puh, ich glaube, das ist auch ähnlich, wie wir es vorher schon mal gesagt haben. Ich glaube, da gibt es keine so richtig perfekte Definition dafür. Das soll ja auch nicht heißen, dass du alles selbst machst. Ja, das heißt ja nicht, dass du, ey, ich schneide jedes Video. Also darum geht es ja gar nicht. Ich glaube, lass es uns doch so zusammenfassen, so wie du es selbst gesagt hast, du hast immer noch alles selbst in der Hand. Ja, weil irgendwann, so je mehr, also du gibst ja mit jedem Partner, mit jeder Partnerin, mit jedem, ja, jede Person, die dazukommt, gibst dir irgendwie ein bisschen was ab. Und irgendwann sind vielleicht Dinge komplett nicht mehr in deiner Hand. Und solange du irgendwie noch da den Spirit aufrechterhältst, zu sagen jederzeit, ey, wenn mir das nicht gefällt, dann mache ich das einfach selbst, solange ist es vielleicht DIY. Mhm.
Du hattest das vorhin schon getroppt, dass ihr nämlich am Anfang auf Englisch gesungen habt und dann ins Deutsche geswitcht seid. Woher kam denn der Wunsch, ins Deutsche zu wechseln?
Ich glaube, die Frage lässt sich am besten beantworten, wenn man sie anders stellt und sagt, warum habt ihr denn überhaupt erst auf Englisch gesungen, wenn ihr dann noch auf Deutsch geswitcht seid? Weil, also ist es zumindest bei uns, weil wir haben alle ja vorher in Dance gespielt, wie gesagt, und auch schon Songs geschrieben, aber das Texten hat nie jemand von uns gelernt, gemacht, wie man es auch immer ausdrücken will. Und ich schreibe alle Texte selbst und habe mich da auch einfach so rangetastet und habe mich auf Deutsch nie so wohl gefühlt. Also es war schon immer auch eine Mischung aus, dass ich früher auch nicht so sehr deutschsprachige Musik gehört habe, also nicht viel, schon ein bisschen, aber ich war jetzt nicht so wie jetzt andere aus der Band, die sagen, oh, ich fand die Ärzte früher total geil und die Hosen und was noch vielleicht alles dazugehört, sondern ich war schon immer mehr in diesem UK-amerikanischen Punk und Rock unterwegs. Und dann der nächste Punkt ist halt, mir fiel es extrem schwer am Anfang so ehrliche, wichtige Themen auf Deutsch irgendwie überhaupt auszusprechen. Ich konnte mir das nicht mehr vorstellen, dass irgendwie, und dann kommt noch vielleicht der Fakt dazu, dass es auf Deutsch auch oft irgendwie ein bisschen, ja, man heute würde man sagen, cringe halt klingt, ja, so ein bisschen cheesy, ein bisschen, ja, irgendwie over the top. Und deswegen ging das auf Englisch ursprünglich erstmal los, einfach aus Angst heraus, es nicht gut zu machen und es irgendwie, dass es vielleicht peinlich ist, ja. Und mit der Zeit hat man sich halt gefestigt und hat dann gemerkt, hey, jetzt irgendwie kann ich das ausdrücken, was ich sagen will. Aber natürlich ist so die Reime und die Art der Doppelreime und wie man es vielleicht in Metaphern ausdrückt, natürlich auf Englisch dann doch begrenzt, weil das ist eben nicht meine Muttersprache. Ich habe früher ganz viel und auch immer noch früher ganz viel halt sowas wie Casper und so gehört. Und das war halt immer so lyrisch so mein, wo ich sage, ah, das holt mich komplett ab. Und dann habe ich es auf Deutsch mal probiert, den Jungs das gezeigt. Und natürlich war da noch viel Verbesserungspotenzial dabei, aber alle meinten, hey, das ist voll cool, das ist irgendwie ein bisschen was anderes. Das gibt es vielleicht so im deutschsprachigen Bereich mit der Art von Instrumentalmusik, die dazukommt, noch nicht. Und dann haben wir uns entschieden, den Weg zu gehen. Also das war wirklich ursprünglich eigentlich nur eine Angst, das nicht auf Deutsch zu machen.
Also das verstehe ich, also weil da noch so diese Filterebene, könnte man sagen, so dazwischen ist, ne? Also gerade wenn man mit viel englischsprachiger Musik aufgewachsen ist oder auch mit englischsprachiger Literatur, dann hat es nochmal so einen anderen Touch irgendwie. Also mir geht es auch so, dass, also nicht, dass ich Songs schreiben würde, aber manchmal hat man halt auch, sind die Gedanken auf Englisch und wenn man sie sozusagen, wenn man es auf Deutsch ausspricht, trifft einen das manchmal viel mehr, weil es nicht so romantisiert ist irgendwie.
Ja, definitiv. Und ich verstehe auch jeden, es gibt immer noch Leute, die zu uns kommen, jetzt wird es natürlich langsam weniger, muss man schon sagen, aber die sagen, ey, ich finde es voll cool, was er macht, aber oh, so auf Deutsch, naja, ich fand es Englische irgendwie besser. Ja, gibt es ja jemanden, die dann switchen oder sagen, letztes Album war geiler oder was auch immer. Und dann sage ich jedes Mal, hey, ich kann es voll verstehen. Ich kann es wirklich verstehen, weil ich auch meine Zeit gebraucht habe und ich verstehe es auch, wenn man nie dahin kommt, zu akzeptieren, wie gut mir deutschsprachige Rockmusik eigentlich wirklich gefällt. Das hat mir die Band erst irgendwie wirklich gezeigt, wie gut mir das eigentlich gefällt.
Genau, und ich habe das Gefühl auch tatsächlich, dass in den letzten Jahren tatsächlich auch immer mehr gute deutschsprachige Rockbands kommen. Also
definitiv, das stimmt auch, ja. Es ist definitiv mehr geworden und es gibt auch viele neue interessante Kombinationen, die es irgendwie so vor 5 oder 10 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen wären.
Genau, eine davon habt ihr ja auch mit auf eurem Album drauf, zum Beispiel Winter.
Ich wollte es gerade selbst sagen, aber hast du sehr gut gemacht, ja, perfekte Überleitung.
Genau, also Winter machen ja auch sozusagen, die haben da auch so ein bisschen die Nische da gefunden, ne? Und ihr habt einen Song gemeinsam mit Grell und Winter, jede Zeile ein Schrei.
Genau. Ja, für uns war das einfach, also wie du schon gesagt hast, vielleicht alles so, wir bewegen uns alle in so Nischen, manche mehr, manche weniger. Und diese beiden Bands standen für uns schon immer so ein bisschen heraus. Man hat sich hier und da mal vielleicht bei einer Tour oder bei einem Festival kennengelernt und wenn es nur irgendwie über Social Media schreiben ist. Und wir fanden irgendwie, als wir das dann mal so ausgesprochen hatten, also unsere Band jetzt für sich, hey, wie wäre so ein Song mit Friends on Lie, Winter und Grell. Wie gesagt, das ist doch irgendwie so ein bisschen wie die, keine Ahnung, die neue, das neue Underground-Trio, was jetzt so in die Szene reinkommt und so ein bisschen für Trouble sorgt. Das fand ich irgendwie passend und haben gedacht, ja, ob wir das hinkriegen, ob das dann auch harmoniert und es ist ja dann doch ein bisschen unterschiedlich und so. Und ja, hat so geflowt, das ging so schnell, der Song. Also wirklich einer, der am schnellsten fertig war. Wir haben uns ganz doll gefreut, dass das so hingehauen hat irgendwie.
Und im Song geht es da geht es ja so ein bisschen um Selbstbehauptung, um innere Aufruhr. Also jeder Tag ein Kampf, jede Zeile ein Schrei. Wie näherst du dich solchen Themen an, ohne in Klischees zu verfallen?
Da muss man jetzt mal zu sagen, habe ich glaube ich auch noch nie irgendwo so kundgetan, dass der Entstehungsprozess von dem Song war so, dass das Instrumental eigentlich fast ganz fertig war und ich nicht so ganz für mich rausfinden konnte, welche Thematik, welchen Flow der Song braucht. Und deswegen habe ich den Song erstmal zu Fabi von Krell gegeben, ganz kommentarlos meinte, hey, das wäre das Instrumental, vielleicht findet ihr ja was drauf. Und dann hat er was drüber gerappt, was jetzt quasi mehr oder weniger eigentlich auch die Strophe von ihm geworden ist. Und das hat dem Song erstmal so ein bisschen die Thematik überhaupt gegeben. Und dann habe ich daraufhin erstmal den Chorus geschrieben mit jeder Tag ist ein Kampf, jede Zeile ein Schrei. Das heißt, Fabi hat schon ein bisschen so das Thema schon angestoßen und inhaltlich hat es mir halt auch sehr getaugt, muss ich sagen. Ich glaube, das taugt auch schon vielen von uns aus dieser Musikrichtung, weil es dann doch teilweise ein bisschen autobiografisch ist. Ne? Also irgendwie sind wir ja doch alle, oder uns verbindet ja oft so ein bisschen vielleicht diese Außenseiter-Mentalität. Bei mir trifft das auf jeden Fall zu. Ich weiß auch bei vielen oder bei allen Jungs aus der Band, so Schulzeit, frühe Schulzeit, da war jetzt in meinem Falle, war halt Deutschrap ganz groß mit Agro Berlin und sowas. Und da waren ja die Lager auch noch viel getrennter. Heutzutage finde ich es ja auch voll geil, weil die Leute haben Bock auf alles irgendwie. Ne? Und wenn da eine wilde Kombi aus von einem Rapper und einem Rockstar kommt, sagt jeder mega. Ja, früher war das ja noch getrennter. Ne? War man jetzt mit den Röhrenjeans und mit der Emo-Frisur vielleicht jetzt nicht der coolste auf dem Schulhof. Deswegen diese Ausgrenzung, die kann ich da schon sehr leicht drin verarbeiten. Auch wenn sie natürlich nicht mehr aktuell ist, aber ich spreche da vielleicht für jemanden aus meiner Vergangenheit.
Genau, und ich glaube tatsächlich so das Thema Ausgrenzung, also ich glaube, das erfahren ja trotzdem auch viele. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch so, also nicht nur auf die Jugend, die Pubertät, auf Schule begrenzt ist, sondern das geht ja schon auch weiter. Also man kann sich ja auch sein ganzes Leben lang als Außenseiter durchaus fühlen.
Genau, und das finde ich ja auch das Schöne an der Musik ist, das hatten wir bei anderen Songs von früher schon. Ich verarbeite eigentlich fast immer irgendwas Persönliches, aber es ist, jemand anderes nimmt das ganz anders für sich auf und sagt, oh, ich sehe das aber da drin. Und das ist ja, jetzt bist du wieder bei der Literatur, am Ende so, wir interpretieren heute auch Texte von, was weiß ich, wie vor 100 Jahren. Die Person hat sich schon irgendwas dabei gedacht. Aber wie wir das heute interpretieren, macht jeder für sich selbst. Und das finde ich irgendwie total schön, dass jeder da für sich persönlich was draus gewinnen kann.
Ja, absolut. Dann lass uns gleich mal so ein bisschen bei den Songs bleiben, denn ein Song, der mich tatsächlich auch sehr berührt, ist 2 Uhr nachts.
Das freut mich. Genau. Warum berührt er dich? Erzähl's mir.
Moment, wie heißt das Wort? Er löst eine gewisse Emotionalität bei mir aus. gerade wenn ich so daran denke, dass meine Träume davon fliegen, die der Jugend. Und natürlich auch politisch betrachtet. Das arbeitet so ineinander, ja.
Das freut mich zu hören. Ja, siehst du, auch hier sind wir wieder an dem Punkt. Natürlich, diese Mischung macht es halt irgendwie am Ende. Ich meine, der Song ist ja jetzt per se nicht politisch, weil wir haben andere Songs, die sind viel politischer und da gibt es ja eigentlich nur die eine Zeile im Chorus und reißt an dem Scheißplakat der AfD, ja. Der Rest des Song geht ja eher so um dieses, ich will raus, ich will eigentlich noch was erleben, ich will was machen, aber irgendwie macht man sich dabei auch oft selbst kaputt. Und dann hat diese eine Zeile irgendwie als Seitenhieb perfekt reingepasst, ja, für die richtigen Werte zu kämpfen. Aber ich glaube, gerade aus dem Song ziehen auch viele Leute sehr unterschiedliche Sachen. Mhm. Von Sehnsucht über Traurigkeit, über vielleicht auch Freude, so, ja, ey, lass uns rausgehen, lass was machen. Was soll schon passieren?
Ja, absolut, je nachdem, an welchem Punkt man in seinem Leben gerade steht, ne?
Ja.
Gerade wenn man noch jung ist, noch Träume hat, dann rafft das einen vielleicht auch auf, zu sagen, so nicht, los geht's.
Also jetzt wird ein bisschen pathetisch jetzt von mir vielleicht, aber man ist ja nie zu jung zum Träumen.
Nee, absolut.
Aber das meine ich auch so. Das meine ich auch so. Die Art der Träume sind vielleicht andere. Aber vielleicht wird der eine oder andere sagen, jetzt bei uns ist das nicht peinlich so. Es gibt ja auch so viele Memes im Internet, ist es nicht peinlich, so mit 30 jetzt noch davon zu träumen, nochmal irgendwie so eine Rockband zu gründen? Müsstet ihr jetzt nicht alle das und das machen? Blablabla, müsstet ihr nicht eigentlich jetzt, ne? Wo sind die Kinder bei euch?
Also das ist halt eh so ein ganz krasser Punkt, ne? Also was machen wir denn mit unserem Leben? Also wollen wir unser Leben leben oder wollen wir die Ansprüche und Erwartungshaltungen anderer an unser Leben erfüllen?
Ja, eben, genau. Und deswegen habe ich gesagt, man ist nie zu alt zum Träumen. Es gibt immer irgendeine Art Traum, den man hinterherjagt, glaube ich.
Und das ist tatsächlich wichtig, denn ohne Träume, ohne Vision, ich weiß gar nicht, ob man dann überhaupt vorwärts kommen würden.
Ey, ich glaube wirklich, dass selbst wenn jemand jetzt sagt, nee, ich habe doch jetzt keine Träume mehr oder so, ja, dann ist es vielleicht nicht im klassischen Sinne ein Traum, aber irgendwas treibt uns ja an. Also irgendwas treibt ja jede Person auf irgendeine Art und Weise an. Ja, und es muss ja nicht immer nur das ganz, ganz große Dasein irgendwie sein, sondern es können ja auch die kleinen Dinge sein, die einen gerade irgendwie durch den Tag bringen.
Genau, die Cola, die man sich im Späti holt.
Der erste Kaffee am Morgen, der überhaupt erst zum Aufstehen hilft.
Okay, und dann habe ich hier noch dieses Lied da stehen, sag mal so, ich habe hier stehen, welche Bedeutung hat The Verve für dich?
Das ist, du bist jetzt die erste Person, mit der ich, glaube ich, jemals über dieses Lied spreche. Außer von unserer Band natürlich. Mhm. Aber sonst hat das, glaube ich, so per se, also ein paar Leute haben es natürlich jetzt schon gehört, aber so richtig angesprochen bist du jetzt die Erste. Deswegen ungefiltert. Ja, The Verve an sich gar nicht. Also das ist eine ganz klassische Referenz, die einfach so perfekt in diesen Song reingepasst hat. Also sowohl textlich, ja, als auch irgendwie inhaltlich vom Song. Aber Bittersweet Symphony ist halt ein Song, den kannst du ja 3 Sekunden abspielen und jeder weiß gefühlt, was abgeht und jeder hat irgendwie eine Art von Emotion dazu. Selbst wenn du den Song nicht kennst. Ja, und das ist, glaube ich, das, was für mich diesen Song so besonders macht. Ich spüre direkt eine Art Melancholie und eine Art von, ja, es ist ja nicht nur Traurigkeit, es ist einfach irgendwie, ja, der Song macht halt irgendwas mit dem, und das finde ich beeindruckend.
Genau, also ich finde das, also sozusagen, Bittersweet Symphony, also dieser Song hat mich schon in so vielen verschiedenen Lebenslagen tatsächlich begleitet, wie du das gerade gesagt hast, weil der halt auch in, also so viele verschiedene Emotionen bei einem auslösen kann. Und dieses Lied, finde ich, greift das textlich dann einfach auch nochmal auf. Also, ne, jetzt haben wir es wieder sozusagen, man muss da irgendwie persönlich, findet so seine persönliche Bedeutung für so einen Song. Aber der greift es tatsächlich für mich auf, einfach, dass es so viele verschiedene Lebenslagen gab und der ein oder andere auch gegangen ist und man trotzdem noch sozusagen daran denkt und eine Melodie dazu im Kopf hat. Also sozusagen auch Menschen lösen ja was in uns aus, ne? Also ich benutze diese Formulierung sehr selten, dass sozusagen Menschen in mir oder diese Erfahrung ist selten, dass Menschen in mir wie so eine Melodie auslösen, ne? Aber kommt halt vor und das covert das so ein Stück weit, finde ich.
Genau, ja, es ist ja auch, also bei dem Song muss man schon sagen, bewegen wir uns schon sehr, teilweise sehr auf einer Metaebene und metaphorisch und da muss man schon auch manchmal den Text genauer lesen. Ich wusste auch, als der dann fertig war, war ich so, oh, das wird ja auch keine Single und habe gesagt, oh, ich finde es aber so schön und so inhaltlich auch irgendwie, hat man sich, weißt du, wenn man sich sowas richtig viel dabei denkt, wenn man irgendwas, es muss ja nicht mal Musik sein, aber man ist so irgendwie einfach, findet das, oh, da habe ich doch wirklich mir was bei gedacht. Und dann schwingt so ein bisschen diese Angst mit, dass man so denkt, ach, wenn man den jetzt beim ersten Mal so hört und nicht so richtig hinhört, dann ist das doch nur irgendwie so ein Pop-Rock-Song, oder? Deswegen freut es mich jetzt total, dass du da bereit warst, in diese Ebene einzusteigen und quasi da auch genau hinzuhören. Weil, ja, da gibt es schon viele metaphorische Ansätze irgendwie.
Ja, da ist halt sozusagen, also was du ja auch gerade so ansprichst, so ein bisschen der Wert von Musik, ne? Also so dir, also was bleibt.
Ja, das ist, Ich weiß nicht, ob ich jemals gedacht hätte, dass ich irgendwann mal einen Song schreibe, wo am Ende noch so ein Streicherpart und dann wird alles noch ganz groß oder machen wir noch, dann drehen wir den Chorus noch um, weil dann geht's ja ein Twist und dann, ach ja, ich glaube, da haben die Jungs auch gedacht, jetzt dreht er komplett am Rad. Jetzt, wir wollten doch nur Punkrock machen, eigentlich hieß es doch mal.
Ja, so ist das. Und wenn man dann die Möglichkeiten entdeckt und wenn man dann total im Flow ist, dann passiert sowas.
Genau.
Okay, aber welchen Song ich auch übelst fett finde, ist Splitter.
Danke. Ist gut, dass du die rausgesucht hast. ja, das ist, da muss man jetzt sagen, muss ich nämlich jetzt nochmal Shoutout machen, weil du jetzt genau zwei Songs rausgesucht hast, die einzigen Songs auf dem Album sind, die ich nicht komplett alleine geschrieben habe, was die Texte angeht. Genau die beiden. Weil da war der liebe Johannes von Kind kaputt mit dabei. Den habe ich kurzerhand angeschrieben und meinte hier, guck mal, ich glaube, die Songs haben noch ein bisschen mehr Potenzial als das, was ich vielleicht gerade raushole. Und dann haben wir, das war das allererste Mal, dass ich mich mit irgendjemandem überhaupt zusammengeschrieben habe und das war total ungewohnt für mich. Aber es hat super gematcht und hat mir da so guten Input gegeben, irgendwie auch mal in eine andere Richtung vielleicht zu denken oder mal irgendwas Neues auszuprobieren. Und deswegen haben Johannes und ich Splitter und dieses Lied zusammengeschrieben. Gerade Splitter war wirklich so 50-50, wir machen es, wir haben genau den gleichen Anteil irgendwie dran gehabt, weil wir einfach so uns gut ergänzt haben. Und ich sag mal so, der Song hat jetzt nicht viel Lyrics, also hält sich ja jetzt inhaltlich eher zurück. Ich glaube, wir bewegen uns da irgendwie bei 4 oder 5 verschiedenen Sätzen über den ganzen Song, mehr ist es ja nicht. Aber wir haben uns bewusst gedacht, Mut zur Lücke, Einfachheit siegt da auch manchmal. Und ich glaube, der Song macht interpretatorisch, falls es dieses Wort gibt, sehr viel auf. Also ich glaube, da kann man sehr viel zu sagen. Deshalb würde ich auch, glaube ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was meinst du denn mit dem Song, würde ich diese Frage noch nicht beantworten. Ich glaube, ich würde sie erst so in einem halben Jahr oder in einem Jahr das erste Mal beantworten, wie wir es denn wirklich sehen. Weil ich glaube, dass da ganz viel drinsteckt für jeden.
Ich finde den Instrumental auch richtig gut, muss ich sagen.
Dankeschön. Hörst du da irgendwas raus? Irgendeine Inspirationsquelle? Uns wurde immer gesagt, dass von unseren Produzenten und von anderen Leuten, das würde man doch total raushören, was ihr da für welche Platte ihr da gerade gehört habt. Wenn du jetzt Nein sagst, finde ich das gut.
Schwierig. Also ich glaube, bei dem Song nicht. Ich habe die Platte 2-mal durchgehört. Ich hatte bei irgendeinem anderen Song hatte ich das Gefühl, dass ich da irgendwelche Referenzen höre. Ich weiß jetzt aber nicht mal welche.
Das macht jetzt, wir können es genauso stehen lassen. Ich finde das perfekt. Das ist einfach nur, dass ich weiß, siehst du, das ist einfach, die Personen, die das jetzt hören von uns, die wissen ja Bescheid, seht ihr? Es ist, jeder nimmt das anders wahr.
Genau, also der ist ja am Ende und ich hatte irgendwo am Anfang hatte ich da sowas. Okay, aber lass uns mal auf den Pudelskern schauen. Der Titel Zenit der Dramaturgie. Welche Bedeutung hat der Titel für dich und wie spiegelt er sich in den Tracks für dich wider?
Man würde ja meinen, oder man könnte meinen, eventuell, dass es vielleicht eine Art Konzeptalbum ist oder ein, ja, also wenn man es dann hört, dann weiß man es natürlich, dass es nicht so ist, aber viele Leute waren so, das klingt sehr nach Konzeptalbum. Ist es aber tatsächlich nie gewesen und sollte es auch nie sein. Der Titel an sich, und das ist jetzt einfach Zufall irgendwie gewesen, war einfach das allererste, was ich bei dem ersten Song, den ich für das Album geschrieben habe, als allererstes aufgeschrieben habe. Ich wollte eigentlich was schreiben im Sinne von, wir sind jetzt angekommen am Höhepunkt wo es spannend wird. Ja, irgendwie sowas habe ich so irgendwie aufgeschrieben, so Titel, irgendwie so in die Richtung muss das gehen. Wir sind jetzt irgendwo und dann habe ich einfach aufgeschrieben, sind angekommen, Zenit der, und dann habe ich überlegt, Zenit des Dramas, klingt irgendwie ein bisschen komisch, Zenit der Dramaturgie. Und sobald ich diesen Satz runtergeschrieben hatte, war ich so, okay, so muss das Album heißen. Und dann habe ich den Jungs direkt geschrieben und gesagt, findet ihr das nicht auch voll geil? Und dann, ja, mega, ist ja so eine Wortneuschöpfung, gibt es jetzt nicht. Nochmal gegoogelt, gibt es irgendwie was, wo man sich jetzt irgendwie, macht das überhaupt Sinn? Ja, kann man schon machen. Genau, und dadurch, dass dieser Titel so früh feststand, hat sich gleich direkt einen Rahmen um das ganze Album gebildet. Es war für mich dann viel einfacher zu sagen, worum soll es denn vollumfänglich, also als Schleier über dem Ganzen auf der Platte gehen. Da gibt es natürlich mal Ausreißer, wahrscheinlich ist dieses Lied vielleicht noch der größte Ausreißer, weil er eher so ein bisschen eine persönliche Ebene aufmacht, aber sonst ist alles so unter diesem Schleier, dass ey, wir sind irgendwie gerade alle dabei, immer größer, besser, schneller zu werden. Wir sind dabei, irgendwie uns zu auf irgendeine Art und Weise zu maximieren und zu, ja, also es spitzt sich halt so zu. Und dann hatte ich irgendwie mal den Gedanken, was ist denn dann danach? Also was ist denn, wenn wir jetzt, sei es nun persönlich oder als Gesellschaft, aber wir können jetzt mal den persönlichen Fall nehmen, was ist denn, wenn ich jetzt für mich alles erreicht hätte, was ich jetzt jemals will und alles ist perfekt, dann kann ja im Umkehrschluss danach nur noch der Fall kommen. Also es kann ja danach nichts mehr kommen, was mich noch mehr begeistert in der Regel. Ja, und das finde ich ist gerade gesamtgesellschaftlich noch viel mehr der Fall. Da wird man natürlich nie diesen Punkt erreichen des absoluten Zenits, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir auf einen Punkt hinsteuern, wo der Fall danach unumkehrlich ist. Und das ist irgendwie, ja, ist ja kein schönes Bild, aber das ist natürlich für einen kreativen Menschen, würde ich behaupten, schon ein starkes Bild, an dem man sich sehr gut abarbeiten kann. Absolut. Falls das so irgendwie Absolut. Sinn ergibt.
Das macht Sinn. Also gerade wenn man halt so, ne, auch diesen, man, gesellschaftlich wird man diesen Zenit der Dramaturgie nicht erreichen können. Es ist halt schwierig, weil man hat ja, wenn man so auf das Weltgeschehen schaut, hat man ja das Gefühl, dass da auch ganz viel Inszenierung einfach mit dabei ist. Ne? Und dann fragt man sich eben, ne, wie soll das weitergehen? Also flacht das irgendwann mal wieder ab? Entspannt sich das irgendwann mal wieder und kommt es zu einem guten Ende? Also das ist schon, passt schon gut, finde ich.
Ja, ist schön, dass du stimmt, so wie du es jetzt sagst, auch mit Inszenierung, klar, ich habe da immer auch gedacht, natürlich, wenn ich an ein Drama denke ich für mich jetzt erstmal immer an Theater, ja, und klar, es war auch mal irgendwie, stand auch mal so wegen Coverdesign, macht man vielleicht sogar einen Vorhang oder so, dann war es uns auch irgendwie so, naja, ist vielleicht zu poetisch, genau, und wie du schon sagst, eine Inszenierung, wo bewegen wir uns hin, das liegt so ein bisschen außerhalb unserer Hände, habe ich so das Gefühl aktuell.
Genau, wir sitzen im Publikum und schauen zu.
Richtig.
Okay, aber lass uns mal jetzt nämlich genau, das ist eine sehr gute Überleitung, lass uns mal zum Publikum kommen, zu den Fans, zur Community. Und zwar im Mai stehen sehr viele coole Aktionen an. Also abgesehen davon, dass am 29. Mai euer Debütalbum kommt, habt ihr sozusagen im Mai auch ziemlich viele, also coole Aktionen, meine ich damit, weil die sehr fannah sind. Man könnte sagen, die sind sehr community-based. Wie kam es dazu?
Ja, da muss ich natürlich ein krasses Dankeschön an unser Label, an Mirko, Uncle M und Booking raushauen, die uns natürlich, da sind wir jetzt bei dem Punkt, DIY-Spirit, ja, hätte man schon vieles auch selbst machen können, aber die uns natürlich extrem unterstützen, sowas auch umzusetzen, diese Gedanken, die wir haben, weil uns war es schon irgendwie wichtig, viele Sachen zu machen, die größtenteils am besten Falle kostenlos sind und im besten Falle auch eher im kleinen Kreis. Also klar können wir jetzt irgendwie sagen, wir spielen 5 Festival-Shows bis dahin, aber da hast du jetzt ja irgendwie keinen Kontakt wirklich am Ende vielleicht zu den Leuten, die wirklich deine Fans sind. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir trotz dessen, dass wir schon viele tolle Sachen machen durften, immer noch eine kleine Band sind. Wenn wir jetzt sagen, wir spielen jetzt umsonst morgen da und da, dann sind wir froh, wenn 5 Leute spontan kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass da Tausende dann hingerannt kommen. Aber genau darum geht es ja irgendwie auch, dass jetzt mal bis zum Album die Leute abzuholen und mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen, die wirklich uns schon die ganze Zeit unterstützen oder die jetzt im letzten Jahr dazugekommen sind und uns unterstützen und denen ja, so was zurückgeben klingt immer so ein bisschen blöd, aber am Ende ist es ja trotzdem eine Promo, die man macht, aber man versucht halt diese Promo-Maßnahmen möglichst fannah und schön darzustellen. Sei es nun, jetzt wenn man mal Beispiele nennt, man spielt irgendeinen Guerilla-Gig, wo man einfach draußen sich hinstellt und loszockt und sagt, hier, ihr könnt kommen, wir spielen die neuen Songs. Ja, oder jetzt in dem Falle wie bei unseren Release-Shows, die halt dann in zwei kleinen Clubs stattfinden, wo man sagt, ey, alle, die uns unterstützt haben, die irgendwie mal ein T-Shirt gekauft haben, die irgendwas gekauft haben, ihr kommt einfach alle mit euren Freunden und wir spielen eine Show für Umme, wir verlosen Zeug, wir machen irgendwas für einen guten Zweck, wir chillen einfach zusammen. Ja? Nicht dieses klassische, die Band ist jetzt Backstage und geht dann irgendwann auf die Bühne und dann haut man wieder ab, sondern wirklich so, wir machen Einlass, wir machen Bar, ihr kommt halt rum.
Ich finde das extrem wertvoll. Also auch wenn wir eben schauen sozusagen, ne? Es gibt so viele, es gibt so viel Musik, also da wird man so viel, das Überangebot ist da. Und das Ding ist halt auch, wie will man denn als Hörerin, als Hörer überhaupt was finden, was einem gefällt? Und meistens ist es ja auch so, dass man erst sozusagen mit dem echten Kontakt, ne, auch eine Beziehung aufbaut. Und Musik ist ja einfach was Emotionales. Das hat ja auch was mit einer Beziehung zu tun. Und daher finde ich das so großartig einfach.
Danke, ja, das freut uns wohl. Aber ja, nichtsdestotrotz, es ist wirklich krass. Man für uns als Band, da kann ich ja auch ehrlich sein, hofft man natürlich trotzdem auch, dass Leute überhaupt kommen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ne? Uns macht das nichts aus, wenn am Ende da in Anführungszeichen nur 30 Leute stehen oder so, ne? Das ist ja schon schön. Aber es schwingt natürlich wegen des Überangebots halt immer dieser, es ist ja kein Konkurrenzgedanke, aber es ist ja so, man muss sich ja irgendwo durchsetzen. Also wie oft ich jetzt immer noch mitbekomme, dass ich zum 80. Mal gefühlt poste, so, ey, wir spielen da ein Konzert, ihr könnt alle kommen. Nicht einfach nur, ich mache das jetzt nicht mal, weil ich denke, es müssen doch mehr Leute sein, als jetzt schon zugesagt haben, sondern weil ich das Gefühl habe, ich glaube, es hat noch nicht jeder mitbekommen. Und dann kriege ich Nachrichten jetzt immer noch, nachdem wir es schon, wie gesagt, so oft gepostet haben, ey, ich habe das gerade zum ersten Mal gesehen, weil halt Algorithmen, bla bla bla, was halt zu Social Media alles dazu zählt, einfach die Sachen auch nicht ausspielt. Ja? Für Leute, die wirklich sagen, ich habe euch jetzt schon dreimal letztes Jahr gesehen, ich finde es so toll, ey, zum Glück habe ich das gerade gesehen, kann ich mich noch anmelden. Mhm. Ja? Und dieses Überangebot ist halt wirklich, wie du schon richtig sagst, ist schon schwierig für die Leute, alles zu filtern.
Ja, absolut. Aber ihr hattet, glaube ich, jetzt, also der Podcast kommt am 24. Mai. Also wir haben jetzt gerade, falls ihr den Podcast am Veröffentlichungstag hört, haben wir jetzt den 24. Mai. ihr hattet ja jetzt schon diese Siebdruckaktion zum Beispiel. Das fand ich auch.
Ich wollte gerade sagen, das war das Einzige, leider, muss ich schon sagen, das Einzige, was wir leider gecancelt haben, weil man hört es vielleicht noch die ganze Zeit, ich bin noch ein bisschen nasal, weil uns alle die Grippe dahin gerafft hat. Deswegen haben wir das leider. Wir haben es nicht abgesagt, wir haben es verschoben. Wir werden es verschieben, wir wollen das unbedingt nochmal machen. Wir haben uns so doll drauf gefreut. Aber da kann man leider nichts dagegen machen.
Aber das finde ich eine total coole Aktion. Also in meinem Dunstkreis, in meiner Bubble, fällt mir keine Band ein, die jemals gesagt hat, komm vorbei, wir machen eine Release-Show und machen einen Siebdruck-Workshop.
Stimmt, das ist wie gesagt auf die Idee unseres Label-Lieblings Mirko gewachsen. Aber dafür ist ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt gerade, um zu sagen, Leute, checkt das aus, bleibt dran, weil wir machen das auf jeden Fall nochmal. Das wäre in München gewesen, das wird auch wieder in München sein. Zusammen mit Swallows Rose, einer anderen Band, bei Simon Marschner. Ganz, ganz coole Aktion. Wir holen das auf jeden Fall nach.
Okay, also bleibt dran. Okay, dann lass uns mal noch einen Ausblick wagen. Ich glaube, ihr seid auch dieses Jahr wieder sehr umfänglich auf Tour, oder?
Ja, du sagst wieder, es ist lustig, weil es beginnt ja quasi, wenn man es jetzt genau nimmt, ist das ja unsere allererste richtige eigene Tour. Deswegen sind wir ganz doll aufgeregt. Wir waren natürlich ganz oft schon auf Tour, das stimmt, mit anderen Bands oder im Sommer mit Festivals. Aber diesen Herbst ist es dann soweit, wir spielen 4 eigene Headline-Shows. Den Wortwitz haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Zenit der Dramaturgie. Und das sind Konzerte in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Köln im Oktober. Und dann, weil wir dachten, das reicht noch nicht ganz, gehen wir im November, Dezember und Januar und Februar nochmal mit Indecent Behavior zusammen auf Tour, Co-Headline-Tour und klappern da auch die bisschen kleineren Städte ab, in Anführungszeichen ein bisschen kleiner, und gehen dann in kleine Clubs, weil wir gesagt haben, lieber mal auch die kleinere Kultur und die kleineren Szenen unterstützen, als dann doch immer nur die ganz großen Städte mitzunehmen. Und genau, Da würden wir uns sehr freuen, wenn ganz viele Leute vorbeischauen. Und ich lade natürlich auch jetzt, sage ich jetzt einfach mal so, alle recht herzlich ein, die das jetzt noch gehört haben vor dem 29. Mai. Die Release-Konzerte sind in Frankfurt und Oberhausen. Schreibt uns einfach irgendwo, wir schicken euch einen Link zu. Und dann kommt ihr einfach vorbei.
Sehr, sehr cool. Und an dieser Stelle muss ich unbedingt noch droppen, das fiel mir jetzt zum Glück noch ein. Wir haben jetzt am 24. Mai auch eine kleine Verlosung über metal.de, also schaut da einfach mal vorbei. Wir verlosen da was Schönes von Friends Don't Lie. Okay, dann haben wir jetzt ganz, ganz viel über die Platte gesprochen, über euch, wie ihr so in die Welt gekommen seid. Gibt es noch etwas zu erzählen, das du gerne loswerden möchtest, ich dich aber nicht danach gefragt habe?
Nee, ich kann einfach nur sagen, danke auch an dich und allgemein an so viele Leute, die einfach diese, ich sag das auch bei jedem Auftritt immer, aber die einfach so Bock haben noch auf Musik und da wirklich Lust haben, irgendwie was für zu machen und sich damit beschäftigen. Alleine schon, wenn du sagst, dass du schon zweimal in diese Platte reingehört hast, das klingt immer so, ja, natürlich, aber das ist ja nicht natürlich. Das ist ja heutzutage nicht mehr natürlich, eine ganze Platte sich irgendwie anzuhören. Und deswegen vielen Dank an euch, dass ihr so großartige Arbeit leistet. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Muss man euch quasi zum 30-Jährigen gratulieren? Habe ich das richtig gelesen?
Ja, das hast du tatsächlich richtig gelesen.
Sehr gut, dann gratuliere ich euch da auch zu. Und ja, an alle da draußen, hört euch junge Bands an, guckt euren Release-Radar an, guckt auf irgendwelche neuen Spotify-Playlists oder wie auch immer, wo ihr das hört, was gibt's so Neues, es lohnt sich.
Markus, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ich danke dir sehr für das Gespräch, für deine offenen Worte. Wer Friends Don't Lie vor diesem Gespräch noch nicht kannte, der weiß jetzt, das ist keine Band, die durch Zufall hier gelandet ist, sondern es ist eine Band, die ihren Weg trotz allem sehr bewusst genommen hat und dafür auch Mut gebraucht hat, Mut auf Deutsch zu schreiben, Mut Ehrlichkeit zu zeigen. Und das ist natürlich auch Mut, der wachsen muss. Und Zenit der Dramaturgie ist damit mehr als ein Debütalbum. Es ist ein Dokument einer Generation, die laut sein will, nicht weil es cool ist, sondern weil leise bleiben einfach keine Option mehr ist. Das Album Zenit der Dramaturgie erscheint am 29. Mai. Die limitierte Surprise Vinyl Edition, wurde mir gesagt, ist fast vergriffen. Also wer noch eine will, sollte schnell sein. Und im Anschluss an den Festivalsommer, wie das Markus gerade gesagt hat, geht's auf Tour. Also schaut mal, dass ihr die Jungs da noch live abgreifen könnt. In diesem Sinne, mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Das war der Metal.de Podcast Metal Minds, The Pit Unplugged. Danke fürs Zuhören, bleibt laut und bleibt Metal. The Pit Unplugged. The Pit Unplugged. Metal Minds.